Die Schülerinnen und Schüler wollen gesehen werden, die wollen wahrgenommen werden mit ihren Interessen. Natürlich sind die provokativ oftmals oder das Außenrum ist provokativ. Aber wenn sie dann feststellen, dass ich sie ernsthaft wahrnehme oder mich ernsthaft damit beschäftige, dann ist gleich die Gesprächsgrundlage eine andere. Und dann kann man ins Gespräch kommen und auch darüber reden, was eben in der Schule nicht geht und wo man eine Alternative für braucht. Aber dass wir uns überhaupt dafür interessieren, an ihre Herangehensweise an Musik, das ist für viele Schüler schon eine Überraschung tatsächlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lugard-Podcast. Mein Name ist Marie und ja, den Musikunterricht von den Interessen der Schülerinnen und Schüler ausgehend zu gestalten und damit auch mehr populäre Musik im Unterricht zu behandeln, das ist quasi die Kernidee unserer Zeitschrift Praxis des Musikunterrichts. Und weil der Name Programm ist, gibt es seit 2 Jahren auch einen Live-Kongress für Musiklehrkräfte, die in der Sekundarstufe unterrichten. Jetzt komme ich zum Punkt. Die heutige Podcast-Folge ist nämlich eine kleine Sondersendung vom diesjährigen Kongress, der angedockt an das Reeperbahn-Festival in Hamburg im September stattgefunden hat. Dirk Zuter, selbst Musikpädagoge und langjähriger Herausgeber der Praxis des Musikunterrichts, hat sich während einer Kaffeepause auf dem Kongress Remmer Kruse und Robert Hinz geschnappt, ihres Zeichens Autoren und Workshopleiter, und mit ihnen ein bisschen geplaudert. Sie erzählen unter anderem, warum sie in ihrem pädagogischen Ansatz das praktische Musizieren in den Vordergrund stellen. Sie erklären, warum mehr Offenheit gegenüber den Schülerinnen und Schülern einem auch die Arbeit als Lehrkraft erleichtern kann und warum Noten insbesondere für das Verständnis von Popmusik gar nicht mal so wichtig sind. Dass das Interview auf dem Kongress zwischen 2 Workshops aufgezeichnet wurde, hört man auch. Aber lass dich davon bitte nicht stören und viel Spaß beim Lauschen.
Mein Name ist Dirk Zuter und neben mir sitzen Robert Hinz und Remmer Kruse. Bekannt aus der Rubrik Band ohne Noten in der Zeitschrift. Aber vielleicht stellt ihr euch selber mal vor und erzählt, was ihr so momentan vielleicht am meisten macht.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Robert Hinz ist mein Name. Ich arbeite in Dallgow-Döberitz. Das ist am westlichen Stadtrand von Berlin, an einer Grundschule, 1. bis 6. Klasse. Und ich habe hauptsächlich zu tun mit 4. bis 6. Klasse und bin dort musikalisch ganz vielfältig tätig. Mit Klassen, mit Schulband AG, mit Singen und allem Möglichen, was ich dort so tue. Ja, und da bin ich noch nicht so lange, jetzt seit 2 Jahren. Ich komme eigentlich aus dem Nordwesten, habe viele Jahre in Jever gewohnt. Und mich hat es aber aus privaten Gründen an den Rand von Berlin verschlagen. Da bin ich jetzt und fühle mich sehr wohl dort.
Und Remmer, du bist ja auch, ihr beide seid ja im Grunde ein Paar, wenn man so will. Also ich kenne euch immer nur zusammen auftretend.
Ja, so ist es. Also mein Name ist Remmer Kruse. Ich komme aus Ostfriesland, aus der Stadt Norden, die auch gleichzeitig eine Himmelsrichtung ist. Und mit Robert arbeite ich seit vielen Jahren fast wie so ein siamesischer Zwilling. Ist er an mir dran, immer geblieben, und ich an ihm dran. Und wir arbeiten auch am allerliebsten tatsächlich im Tandem. Haben seit vielen Jahren in der Richtung Bandmusizieren, Klassenmusizieren so gestalten, dass wirklich keiner zurückbleibt. Das war immer so der Kernsatz dessen, was wir getan haben. Ansonsten viel Musikunterricht als Sonderpädagoge, darum auch dieser Grundsatz. Und daraus hat sich einfach ganz viel Interessantes ergeben in Richtung Fortbildungsprojekte mit Musik auf vielen Wegen. In den letzten Jahren durfte ich auch noch wieder wirklich Musik unterrichten, was nicht jeder Sonderpädagoge jetzt noch darf. Da wir viel in der Inklusion nur noch beratend und unterstützend tätig sind. Aber ich durfte tatsächlich jetzt ein paar Jahre in der Förderschule mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung noch mal wieder richtig Musik unterrichten, was ein Geschenk war, bis ich jetzt in diesem Jahr am 1. Februar pensioniert wurde. Und jetzt dachte ich habe alle Zeit der Welt, aber das ist denn doch nicht so. Ich habe zwar eine Enkelin im Alter von 3 Monaten jetzt gerade, aber um die kümmere ich mich viel weniger, als ich eigentlich vorhatte. Denn ich werde so viel angefragt weiterhin und es macht auch weiterhin Spaß, einfach Musik auf diese Art zu in der Welt zu verbreiten.
Und unter anderem, weil du eben auch hier bist.
Zum Beispiel, ja.
Du hast es ja schon eben angedeutet, ihr habt Projekte, auf die wir vielleicht gleich mal ein bisschen noch mehr zu sprechen kommen, entwickelt im Laufe der letzten 15 Jahre mindestens, aber eigentlich schon länger, also schon Anfang der 2000er, so Projekte wie oder Konzepte wie Band ohne Noten, Band ohne Lehrer und so weiter. Und
da Band für alle.
Band für alle. Mhm. Und das wäre wahrscheinlich, oder das mutmaße ich mal, gar nicht passiert, wenn ihr Lehrer am Gymnasium gewesen wäre. Oder?
Vermutlich. Ne?
Das ist schwierig, ja, das zu das sozusagen rückblickend zu sagen. Es wäre vielleicht anders gekommen, weil das, was ich jetzt tue im Moment, um an das anzuschließen, was Remmer gerade sagte, ich bin ja jetzt an so einer, ich sag mal, klassischen Grundschule in einem bürgerlichen Bezirk. Dalgo-Döberitz ist eher so bürgerlich unterwegs, so vom Klientel her. Da ist es eher so, dass ich die Dinge, die ich dort jetzt tue, mit meinem sonderpädagogischen Background, glaube ich, anders tue an dieser jetzt Grundschule, wenn ich jetzt den Hintergrund Förderschule Lernen, Förderschule geistige Entwicklung nicht gehabt hätte. Die würde ich anders machen, glaube ich. Ich würde vielleicht an bestimmte Dinge anders herangehen. Also es ist allerdings auch hypothetisch, das weiß man natürlich nicht. Aber ich habe sozusagen diese Denke, oder diese Herangehensweise kommt schon aus diesem sonderpädagogischen Hintergrund. Das muss man schon so sagen, ja.
Ja, eigentlich, so wenn du es so formulierst, Dirk, dann ist es sogar so, dass es Band ohne Noten seit 1980 sozusagen gibt. Seit Beginn meines Studiums und spätestens 89, als ich in der Schule angefangen habe, in einer Förderschule, Förderbedarf Lernen, fand der Musikunterricht nicht mehr statt. Und dann kam ich mit den ersten grünen Heften, wie ja damals die Praxis des Musikunterrichts noch hieß, und habe im Prinzip in der Schule als erste Lehrkraft bin ich überhaupt da sozusagen so gestartet, dass ich die Schüler gefragt habe, auch nach ihren eigenen Interessen. Und die eigenen Interessen waren tatsächlich Pop-Rock-Songs. Verdammt, ich lieb dich, musste es damals unbedingt sein, von Matthias Reim. Und wie machen? Und so ist eigentlich, und das haben Robert und ich ähnlich erlebt, die Schüler wollten berühmt werden, aber in der Förderschule bringen sie natürlich gar nichts mit an Lernvoraussetzungen, auch keine Begleitung von zu Hause, die spielten kein Instrument und dann mussten wir den Schülern entgegenkommen, Stücke sehr vereinfachen, Instrumente manipulieren und Arrangements schreiben, die zu diesen Kindern passen und die sind eben, sagen wir, sehr elementar und so, das waren eigentlich die Anfänge und irgendwann wurde das nur ordentlicher aufgeschrieben und ein bisschen glänzender produziert.
Wobei ja, ohne dass es eigentlich einen Plan dahinter geben kann, ja ein typisches Popmusik-Element da hineinspielt, weil Popmusik ist ja eigentlich eine orale Geschichte und ohne Noten, findet ohne Noten statt. Ja. Insofern passt das eigentlich auch. Ich meine, der Hintergrund, das so zu machen, bei euch ist natürlich ein anderer gewesen. Wie kann ich mit Jugendlichen oder Kindern arbeiten, die keine Noten kennen? Aber eigentlich passt das auch, weil es ja gut zu Popmusik passt.
Ja, es passt zu dieser Herangehensweise.
Ja. Genau.
Also das ist auch damals schon so gewesen, als ich damals an der Förderschule Wittmund anfing. Das war 1999, glaube ich. Da die Schüler kamen auch damals schon immer mit Ideen, mit Vorschlägen, mit Songs an. Und dabei ging es nie drum, wir müssen jetzt Noten lernen, damit wir das spielen können. Sondern es war immer, wir wollen den Song spielen, Herr Hinz, mach mal. So. Und dann hat man natürlich, wir beide vorher, also Remmer und ich vorher, aber auch mit den Schülern zusammen manchmal, Ideen entwickelt, wie man das machen kann. Wie kann man Instrumente verändern oder manipulieren, sodass es spielbar ist und noch nach einem Song klingt, den ich kenne oder den ich wiedererkennen kann. Das war immer auch damals schon die Herangehensweise und dann hat es sich irgendwann verselbstständigt im Sinne von Aufschreiben und ein Konzept draus machen und all diese Dinge.
Und es sind ja durchaus Noten sozusagen entstanden bei uns, die sind nur sehr viel analoger.
Ja.
Das ist so, Tabulaturen sind ja sehr vergleichbar zum Beispiel. Also wir sind ja manchmal gar nicht so weit weg von dem, was auch sonst notiert wird. Nur die klassische Notation, wenn wir die in unseren Schulen erstmal eingeführt hätten, dann wäre das Schuljahr um gewesen.
Ja.
Bevor da die ersten Töne dann auf diesem abstrakten Level überhaupt lesbar und erkennbar gewesen wären für die Kinder.
Also was mich anbetrifft, ich bin eigentlich auch jemand, der eher ohne Noten an Musik rangekommen ist. Also ist natürlich auch schon sehr früh mit Noten, aber nicht im Kontext Popmusik.
Mhm.
Das hat mich immer sehr interessiert, dass eben auch, wie du sagst, deine Kinder auch, die wollen halt Stücke nachspielen. Und da geht es viel übers Hören, weil da steht in den Noten gar nicht drin, wie ist dieser Sound, wie ist der Ausdruck, wie wird der Ton gezogen. Und das hat mit Noten überhaupt nichts zu tun.
Genau. Nein. Das kommt dazu, dieser berühmte Spruch, das meiste, was in der Musik passiert, steht gar nicht in den Noten. Das kommt ja dazu, dass diese Note, die vermeintlich so viel Informationen gibt, ja nur ein Bruchteil dessen ist, was der ein Komponist gemeint hat. Das kommt im Prinzip dazu, was gar nicht bedacht wird, wenn gesagt wird, ich muss doch den Kindern erstmal Noten beibringen, dass ich ohnehin einen Riesenteil auf anderem Wege entdecken muss an Songs, dass das hat uns die Arbeit eigentlich ja dann eher erleichtert.
Ja. Und das war, wie es damals war, aber wie es heute immer noch ist und in anderer Form, seit es das Internet, die sozialen Netzwerke und all dies gibt. Die Schüler kommen mit Ideen und haben bestimmte Sound oder auch Gesangs oder andere Vorstellungen und setzen die auf ihre Art und Weise um. Und das ist unglaublich faszinierend, wie sie das tun.
Das finde ich auch so spannend und toll an Popmusik. Ich kann das so machen, wie ich das will.
Ja,
ich habe das Recht dazu, das ist Prinzip eigentlich.
Ja.
Ich muss das nicht imitieren. Ich kann das natürlich probieren vielleicht, um zu lernen.
Ja.
Ne? Aber ansonsten, wenn ich, sagen wir mal, keine Lust hatte, das Solo jetzt an dieser Stelle genauso rauszuhören, weil mir das zu blöd war oder weil ich es doof fand, dann habe ich halt was Eigenes gemacht an der Stelle.
Sehr schön.
Das fand ich immer interessant.
Sehr, sehr schöner Gedanke, finde ich. So ist ja bei uns eigentlich dann nachher auch als nächster Schritt die Selbststeuerung ganz wichtiger Baustein geworden. Also bei Band ohne Lehrer haben wir es versucht, auch in eine Form zu gießen. Aber die Selbststeuerung fängt ja schon an, wenn die Schüler kommen und ihre Idee zu einem Stück haben. Und die hat mit dem Musik gar nicht so viel zu tun. Die wissen, was sie da anziehen wollen. Oder wie sie die Gitarre, wie tief die hängen soll. Wenn sie, oder solche Dinge. Und das ist deren wichtigstes Kriterium. Und ich finde, das ist legitim.
Das gehört nach
dazu. Das macht Spaß, wenn jemand kommt und sagt, damit will ich auf die Bühne und dann will ich aber vorher mir die Haare grün färben oder so. Das finde ich, das sind tolle Gedanken. Ja. So zu so einem Gesamten. Also über, so ein bisschen über Töne hinausdenken.
Da spielt dann die Identitätsgeschichte schon wieder auch eine große Rolle. Also eben was, das, was über Musik hinausgeht, damit zusammenhängt, aber eben nicht nur direkt jetzt Spielen betrifft, ne? Oder ausschließlich.
Ja. Und wenn. Ja, und wenn.
Aber Entschuldigung, jetzt mal Thema Musik. Wie sehen denn eure Wege zur Musik überhaupt aus? Wie seid ihr denn zur Musik gekommen?
Ich habe.
Gibt es ein frühes Erlebnis?
Da gibt es absolut ein frühes Erlebnis, weil ich habe ganz früher klassischen Klavierunterricht gehabt, wie man es so kennt, und habe dann irgendwann aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Und wir sind dann damals nach Norden gezogen und meine Eltern haben einen letzten Versuch mit Klavierunterricht unternommen und Remmer war mein Klavierlehrer. So haben wir uns kennengelernt.
Nein!
Doch!
Im Ernst?
Ja. Und Remmer hat eben nicht nur Etüden mit mir gemacht und ich sag mal die damalige Herangehensweise, sondern er hat ganz andere Dinge gemacht mit mir und auch mit meinem Bruder. Wir haben zum Beispiel bei ihm, daran kann ich mich noch erinnern, auf dem Korg M1 komponiert oder programmiert. Oder wir haben irgendwelche Lieder, die wir gut fanden, im Klavierunterricht gespielt und all diese Dinge. Und seit dieser Zeit, also seit dieser neuen Herangehensweise bin ich dabei geblieben. Also bin bei der Musik geblieben. Da kam später viel dazu, Kontrabass, E-Bass und alle andere Dinge. Aber das war sozusagen der Auslöser, dass ich gesagt habe, oh, das kann mir, oder es gibt mir unheimlich viel Freude, unheimlich viel Spaß im Leben, so Musik zu machen.
Ein Dreimal bei dir?
Ja, bei mir ist es auch ein recht chaotischer Zugang. Eigentlich so eine, ich bin selber aus in recht prekären Verhältnissen in einem kleinen Dorf aufgewachsen und hatte irgendwie so ein Draht zur Musik, aber sehr dörflich sozialisiert sozusagen. Also in der Grundschule Blockflöte, das gab es da einfach. Spielte ein Bruder von einem Freund bei uns in der Kirche die Orgel. Und zu dem bin ich hingegangen, kannst du mir nicht Klavierunterricht geben. Weil mein Bruder hatte ein altes, gebrauchtes Klavier irgendwie aufgetrieben, was so wirklich so einen Saloon-Sound hatte. Aber ich dachte, das will ich lernen. Und dann habe ich Zeitschriften ausgefahren und dieser Kumpel sozusagen hat mir dann für 5 Mark die Woche Klavierunterricht gegeben. Und dann bin ich in den Posaunenchor gegangen. Also alles, was es da einfach um mich herum mit einem alten, klapprigen Fahrrad zu erreichen gab. Ich bin also, wenn man so will, komplett unsystematisch, aber eher so traditionell, klassisch aufgewachsen. Habe aber viele Geschwister und meine Brüder, die waren also dann Rock'n'Roller und Beatles-Fans und Stones-Fans. Und irgendwann hat es mich da gepackt. Also als Fan bin ich eigentlich dann so ein Rocker geworden dann irgendwann. Und das passte irgendwie gar nicht zu dem, was ich spielen konnte. Und da so ist es eigentlich bis heute. Ich habe immer so, bin neugierig auf alles, was klingt. Auch dadurch, weil das immer so ein bisschen von der Hand in den Mund. Ich hatte Interesse an Musik, aber keine Eltern, weil ich sehr sozial schwach aufgewachsen bin, die das irgendwie systematisch nur gefördert hätten. Sondern da ist was, da gehe ich hin, greife ich mir, da ist was.
Wobei man ja dazu sagen kann, wenn es schon um das Thema Rockmusik, Popmusik oder was auch immer geht, die Selbstförderung ja immer eine große Rolle spielt.
Ja.
Meine Eltern, das mag es geben in früheren Zeiten, aber es ist ja eher auch selten.
Ja, also das.
Es ist ja häufig eher gegen die Eltern auch.
Das stimmt.
Gewesen.
Ja. Das war es bei mir zum Beispiel nicht. Ja. Das war es nicht. Also meine Mutter hat immer mitgerockt, wenn wir mit diesen Singles nach Hause kamen. Das ist ja auch schön, was ihr da habt. Und dann haben wir anschließend Choral zusammengesungen. Also die war da sehr offen und da hatte sie keine Probleme.
Aber wie du sagst, also ich kenne das auch. Also man hat ja die Angebote vor Ort.
Ja.
Ne? Und das sind dann häufig eben so Sachen, da ist eine Kirche, da gibt es Posaunenchor, ein Trommler, ein Pfeifenchor und so weiter. Oder heißt das Trommler und Pfeifer, glaube ich. das nimmt man halt, aber das sind trotzdem dann Leute, die sind später Rockmusiker geworden.
Ja, man nimmt das an. Also bei mir war es die Jugendkantorei dann später, das fand ich einfach toll, was dort passiert ist. Oder weiß ich noch, mein Musiklehrer, Herr Hülsmann, irgendwann mit 16, 17 hatte mal Karl-Maria von Weber mit uns gemacht und hatte einen Kontrabass. Ja. Und ich fand dieses Instrument, was er dann mitbrachte, so faszinierend, alleine diese dicke E-Saite zu zupfen, dass ich gesagt habe, oh Bass, das ist mein Ding, da möchte ich beibleiben.
Ich komme mal zum anderen Bereich, weil der mich ja interessiert, logischerweise wie alle anderen hier. Es gibt ja mal eine ganze Reihe von Pädagoginnen und Pädagogen, die eher so vielleicht aber frustriert sind und sagen, ja, mit den Kindern heute kann man gar nicht mehr Musik machen, das bringt überhaupt nichts. Die sind jetzt nicht hier, weil die Leute, die hier sind, die haben meistens eine andere Einstellung, sonst wären sie gar nicht hier. Aber es ist ein weit verbreitetes Phänomen, eine Meinung. Wie steht ihr dazu?
Ja, wir sind vielleicht ein bisschen doch hier. Wir hatten heute Morgen den Band ohne Noten-Workshop. Und wir haben tatsächlich mehr geredet, als wir von der Planung her vorhatten, weil genau diese Themen zwar auf sehr motiviertem Niveau und nicht ohne Optimismus der Kollege, aber doch wurde viel gefragt, wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um? Und es ist tatsächlich viel das Thema emotionales Lernen, soziales Lernen. Denn so wie wir Musikunterricht verstehen und auch die Kollegen, die hier sind, ist es ein lebendiger, musizierender Musikunterricht, bei dem es den Kindern gut gehen soll. Und stehen diese Herausforderungen, emotionales und soziales Lernen, wirklich oft über den musikalischen Herausforderungen. Darüber haben wir heute viel geredet. Ja. Ne? Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Wie gehen wir mit der Herausforderung um? Das hat die Gruppe auch eingefordert. Sie sagten so, dieses rein musikalische, das können wir eigentlich. Aber ich habe da eine Gruppe, da gibt es gerade tierische Herausforderungen. Das nimmt wohl an allen Schulen gerade enorm zu. Viele Schulen sagen, so eine Schippe Sonderpädagogik können wir inzwischen alle gebrauchen. Bis hin zu auch Gymnasien, die früher sagten, das ist für uns nur gar kein Thema. Auch da haben wir inzwischen die Rückmeldung, emotionales, soziales Lernen, Erziehung drängt sich immer mehr in den Vordergrund.
Ist das vielleicht eine Problematik, die stark im Elternhaus anfängt? Oder ist das ausschließlich ein Schulproblem?
Also es geht nur im Miteinander, das zu lösen, um es mal umgekehrt zu sagen. Also ob es da anfängt, es ist wahrscheinlich auch etwas, was gerade überall anfängt. Das, was im Moment einfach ist. Wir werden eine Gesellschaft, die vielfältiger ist, wo auch viele Dinge, die Schulen gar nicht mehr gut eingestellt und vorbereitet sind.
Das heißt also, im Bereich Pädagogik, jetzt in unserem Fall Musikpädagogik, muss man sich schon was einfallen lassen, um da irgendwie Strategien zu haben, wie man mit Schülerinnen und Schülern umgehen kann.
Einmal das, aber ich finde auch grundsätzliche Offenheit. Grundsätzliche Offenheit gegenüber auch neuen Herangehensweisen. Also es gibt ja immer dieses Zitat, bei den alten Griechen wurde schon auf die Jugend geschimpft so. Und heutzutage gibt es natürlich Veränderungen durch Dinge, die wir vorhin erwähnt haben, also Netzwerke, TikTok, was weiß ich. Die Herangehensweisen werden anders, die Schüler an Musik haben. Trotzdem sind die, kann man natürlich sagen, ich verdamme das und will damit gar nichts zu tun haben und die Gefahren sind riesig. Aber ich nehme es eher so wahr, dass dadurch neue Möglichkeiten entstehen. Neue Herangehensweisen, neue Arten des Umgangs mit
Musik.
Das
bietet ja vielleicht auch Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler als Expertinnen und
Absolut.
Experten ranzuziehen.
Ja. Unbedingt, ja. Also ich lerne von meiner 11-jährigen Tochter musikalisch eine Menge dazu. Zum Beispiel, ob es jetzt Tanzbewegungen sind oder Melodien, die sie irgendwo gesehen hat oder so. Oder andere Herangehensweisen an Musik. Das in jedem Fall.
Es ist ja inzwischen so, dass wir die Stücke, die wir jetzt für die Rubrik Band ohne Noten in das Heft bringen, sehr oft zum Teil erst kennenlernen, wenn die Schüler mit diesen Stücken zu uns kommen, weil wir die Medien, die die nutzen, gar nicht mehr nutzen. Die gehen dann komplett vorbei.
In eurer Rubrik ist es ja ganz stark so. Wir stimmen uns immer ab. Ne? Ich schicke euch so einen Impuls und ihr sagt, ja, meine Schülerinnen und Schüler haben gesagt, Punkt.
Ja.
Und dann geht das so ein bisschen hin und her, weil das ist ja nicht nur ein Stück und dann gibt es ja mehrere. Und dann eben auch im Hintergrund auch nicht nur die Titel selber, sondern auch mal didaktische Fragestellungen, die mitunter in den Beiträgen vielleicht gar nicht so sehr in den Vordergrund gerückt werden, aber die wir in der Diskussion haben, müssen wir sagen, das Stück ist gut, weil.
Ja, stimmt. Ja, ne? Das ist oft so, dass man damit eine schöne Dinge, dass man, ich nenne das oft, mit Schülern ins Gespräch kommt.
Ja.
Und das hilft auch oft den Kollegen, wenn wir das weitergeben können. Also wir erleben oft, dass sie sagen, die Schüler wollen nur noch provozieren. Oft ist das, was da ankommt als Provokation, viel weniger Provokation, als die Kollegen denken. Also die, es ist oft eher so die Art von Schülern, in bestimmte Themen zu gehen, sozusagen. Und wenn ich das erstmal wertschätze, sozusagen, schön, dass du mit diesem Thema kommst und dieses Provokative drumherum, was in den Formulierungen oder Verhaltensweisen nicht unbedingt so in den Vordergrund, sondern sozusagen, was daran ist denn jetzt sachlich und worauf kann ich eingehen, dann können daraus wunderbare Prozesse entstehen, wunderbare Gespräche entstehen.
Die Schülerinnen und Schüler wollen gesehen werden, die wollen wahrgenommen werden mit ihren Interessen. Natürlich sind die provokativ oftmals oder das Außenrum ist provokativ, aber wenn sie dann feststellen, dass ich sie ernsthaft wahrnehme oder mich ernsthaft damit beschäftige, dann ist gleich die Gesprächsgrundlage eine andere. Und dann kann man ins Gespräch kommen und auch darüber reden, was eben in der Schule nicht geht und wo man eine Alternative für braucht. Aber dass wir uns überhaupt dafür interessieren, an ihre Herangehensweise an Musik, das ist für viele Schüler schon eine Überraschung tatsächlich.
Ja, das haben wir auch oft in den Artikeln, so wie du das gerade gesagt hast, versuchen wir das so in den, wenn wir zum Stück so ein paar Tipps geben, dass wir nicht nur musikalisch, sondern sagen, das wäre doch vielleicht auch ein schöner Gesprächsanlass. Das ist oft so ein Satz in den Artikeln.
Viele Dinge, die man jetzt braucht zum Austausch über Ideen und so weiter, kann man ja eigentlich verschriftlichen oder auch online stattfinden lassen. Was ist für euch eigentlich der Vorteil eines solchen Kongresses hier?
Ja, die persönliche Begegnung natürlich. Also wir haben mal irgendwann, glaube ich, gesagt oder haben mal so den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, wir nehmen aus jeder Veranstaltung, aus jeder Fortbildung, nehmen wir neue Ideen mit. Also es ist auch ein Austausch für uns von den Kollegen. Wie machst du das eigentlich? Wie gehst du an die Sache ran? Und im persönlichen Gespräch oder auch im Ausprobieren kann man Dinge, die vielleicht sich aus einem Artikel oder aus einer Verschriftlichung erstmal nicht erschließen, allein durchs eigene Tun viel leichter verstehen und dann auch umsetzen und auch sich trauen, das mit seinen Schülern zu machen.
Rein inhaltlich ist es so, also rein zum Thema Band ohne Noten gesehen, ist es so, wir geben eigentlich so ein grobes Schema eigentlich nur, auch in den Artikeln können wir nur für so eine gedachte, durchschnittliche, heterogene Lerngruppe, sag ich mal. Und hier kommen wir wirklich an die Einzelheiten. Hier kommen so gezielte Fragen, die uns sagen, ach, da ist es nochmal interessant für euch. Also dann, und diese Gesichter zu sehen, diese direkte Reaktion zu sehen und da auch sofort direkt reagieren zu können, das geht weder schriftlich und das geht auch online, digital, dafür sieht man das Gesicht nicht genug, um die Ratlosigkeit zu erkennen, die da plötzlich ist. Und das andere darüber hinaus ist es einfach für uns, tut es uns gut, euch so zu erleben und euch so kennenzulernen. Das ist für mich auch so eine zusätzliche Belohnung, einfach hier sein zu dürfen und euch im Austausch mit den anderen Autoren, dass wir uns hier sehen, solche Dinge, das ist und
das kann keine Online-Konferenz ersetzen, also diese persönlichen Austausch.
Das gibt so einen zusätzlichen Vitaminschub, dass die Arbeit wieder Spaß macht, so finde ich.
Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr hier seid, dass ihr wiedergekommen seid und dass wir uns auch irgendwann zu einem Kongress mal wiedersehen werden und sage recht herzlichen Dank, Remmer Kruse und Robert Hinz von Praxis des Musikunterrichts.
Vielen Dank.
Ja, von meiner Seite vielen Dank.
Falls du jetzt Lust bekommen hast, auch mal auf dem Praxis des Musikunterrichtskongress vorbeizuschauen oder einfach mal kostenlos in unsere Zeitschrift reinschnuppern willst, ich habe dir Links dazu in die Shownotes vom Podcast gepackt und hoffe natürlich, du konntest wie immer was aus diesem Podcast für dich und deinen Musikunterricht mitnehmen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Marie.